Servus.
Wir sind das Austrian True Crime Duo. Ich bin die Marina.
Ich bin die Tammy und willkommen zurück zu einer neuen Episode.
Wuhu, eine neue Episode. Oh yeah.
Okay. Hast du schön gemacht.
Danke.
Bitteschön.
Was geht ab, Peoples out there?
Ja, was geht, was geht?
Alles stabil?
Bei mir schon zumindest, bei dir auch?
Ja, sicher. Alles, sehr gut. Alles tipptopp. Alles fit im Schritt.
Okay. Freut mich.
Ich bin erledigt. Ich bin so
froh, dass ich... Ja, es ist mittlerweile auch 8.
Ja, und ich bin einfach so froh, dass ich heute nicht reden muss, sondern nur zuhören muss, weil dieser Tag heute, man wacht auf, ich war halb eingeschneit. Also ohne Spaß, ich bin ja ein bisschen weiter oben in Wien und ich bin rausgegangen. Ich habe teilweise nicht mal auf die andere Straßenseite schauen können, weil alles, erstens, es hat so stark geschneit, es war irgendwie auch nebelig, es war wirklich wie so ein kleiner Schneesturm, alles war weiß. Ich, keine Ahnung, gefühlt 20 Zentimeter Neuschnee. Ich war nur so, okay. Und dann ist mein Bus schon gekommen und dann, ja, mein Bus ist, ich habe ihn gesehen, er kommt. Und ich nur so, nein. Und ich gehe so und ich habe es nicht mehr zum Zebrastreifen geschafft. Und deswegen wollte ich halt einfach so über die Straße gehen. Und da ist aber ein Auto gekommen und ich so, nein, ich kann nicht, ich muss darüber mit dem Bus. Und dann ist das Auto extra stehen geblieben, weil er es, glaube ich, gecheckt hat und ich habe mich so gefreut. Ich so, danke.
The ja, Drama.
Meine kleine Anekdote für den Anfang.
Freut mich sehr, dass du es zum Bus geschafft hast.
Ja, mich auch. Haben wir irgendwas zu besprechen oder können wir gleich starten heute?
Mehr würde eigentlich nichts anfallen. Also ich denke, wir können auch starten. Nicht.
Passt. Gut, dann stelle ich uns vor und dann starten wir, oder?
Yes, starten wir.
Seid gegrüßt, liebe ZuhörerInnen. Wir sind das Austrian True Crime Duo, ein True Crime Podcast, erstellt von zwei Freundinnen, die sich seit Ewigkeiten kennen. Wir behandeln hier seit gefühlt, was ist heute, die 86. Episode. Behandeln wir österreichische Kriminalfälle, gechillt, humorvoll, entspannt, hier gechillt und so, das habe ich schon gesagt, aber egal. Deswegen viel Spaß und ja.
Ja, viel Vergnügen.
Danke. Also ja, genau.
Ja, dir auch viel Vergnügen, Marina. Du musst dem mal zuhören.
Dann, was geht's heute?
Ich rede heute über einen Herrn namens Reinhard S.,
S. Okay. Warum hast du?
Der Fall ist heavy, Davy. Also,
sagst ich du vor jedem sowas, Fall?
Nein, weil ich habe sowas noch nie in meinem ganzen Leben irgendwo gelesen. Noch nie. Ich meine, Gott sei Dank. Aber nie.
Okay, dann starte ich, will's hören.
Okay, also, wir sind im Jahr 2008, und zwar den 13. Mai. Der 39-jährige Reinhard, der wacht kurz vor 6 Uhr in der Früh auf. Er ist ein bisschen müde und verwirrt von seiner Nacht, weil die war halt eher unruhig und er hatte Albträume und er hatte halt auch Phasen, wo er nicht schlafen konnte. Und da hat er sich in diesen schlaflosen Phasen, hat er sich dann gefragt, ob er das, worüber er jetzt schon öfter und ein bisschen länger nachgedacht hat, wirklich tun soll.
Nein, Reinhard, tu es nicht.
Ja, dachte ich mir auch. Und wenn er das tun sollte, dann wie? Aber der Morgen war der Morgen, an dem er dann den Entschluss gefasst hat, dass er das schafft. Dass er schafft,
Nein.
Alles zu vernichten, was ihm bislang wichtig war, nämlich die Menschen, die er liebt und sich selbst. Er steht auf, geht zum Fenster, zieht die Jalousien hoch und schaut dann halt kurz aus dem Fenster in den Garten. Der hat zu einem Mehrparteienhaus gewohnt im 13. Bezirk. Und dann geht er unter die Dusche, zieht sich danach an, geht dann in die Küche, um sich einen Kaffee zu holen. Aus dem Kinderzimmer hört er dann schon seine Frau, die Barbara, die war 42 Jahre alt, und die gemeinsame Tochter, die 7-jährige Natalie. Und als Barbara dann ins Bad geht, um sich halt für den Tag frisch zu machen, geht Reinhard zu seinem Kasten ganz leise, in dem hat er eine Waffe versteckt und eine Hacke. Er greift dann nach der Hacke, die er erst ein paar Tage zuvor, also eigentlich den Samstag halt direkt davor gekauft hat, und beginnt dann mit seiner abscheulichen Tat. Und zwar...
Weißt du, was ich nicht verstehe?
Bitte.
Ich meine, ich verstehe Mord generell nicht,
mhm.
aber warum eine Hacke? Warum haben manche Menschen, weil wenn du willst, kommst du an eine Waffe ran, ja?
Ja.
Ich möchte das jetzt mal so in den Raum stellen. Ich denke,
er hat eine Waffe.
Das eben,
ist es, ja. Er hat eine Waffe.
Das ist noch komischer, dass er dann trotzdem eine Hacke hat, aber ich sage nur, generell, du kommst an eine Waffe. Du kommst an einen Schalldämpfer. Du könntest das alles auch so hier irgendwo leise machen, keine Ahnung. Aber nein, es gibt diese Leute, die meinen, sie müssen eine Hacke nehmen oder, ich weiß nicht, einen Hammer oder einen Stein. Ich weiß nicht, was...
Das doch mal grauslicher machen.
Was sind das für abartige Fantasien, was manche Menschen haben?
Keine Ahnung. Es ist halt, ich finde, bei sowas ist es, finde ich, natürlich auch viel, viel persönlicher, so wie beim Erwürgen gefühlt irgendwie, weil du mit einer Waffe das meistens mit einem Schuss halt erledigt hast. Aber bei einer Axt und bei einer Hacke und beim Stein, ich glaube, da musst du halt dann schon einfach öfter draufhauen, damit das dann wirklich vollendet ist.
Das verstehe ich nicht.
Und das ist halt dann viel persönlicher und grauslicher. Und
ja, das verstehe ich nicht, warum das persönlicher ist, weil du hast dir das, weißt du, beim Erwürgen, da hast du kein Blut, da hast du kein Ding, du kannst ihm in die Augen schauen, du siehst es.
Ja.
Bist dem nahe und so, aber wieso mit so einer Hacke irgendwie auf einen drauf, ich weiß nicht. Na, ich meine, gut, dass ich es nicht verstehe, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich eh. Also auf jeden Fall nimmt er sich eben die Hacke aus dem Kasten, er geht dann ins Bad zu seiner Frau und er schlägt dann ohne zu zögern 14 Mal auf sie ein. Und nachdem er das dann getan hat und somit seinen ersten Mord vollbracht hat, dreht er sich um, weil er sich gerade auf dem Weg ins Zimmer von seiner Tochter machen wollte. Er dreht sich um und die Kleine steht halt dann direkt hinter ihm. Also hat sie das Ganze miterlebt.
Wie alt ist sie?
7 Jahre alt.
Hm.
Auch sie schlägt er dann ohne zu zögern nieder mit insgesamt 12 Axthieben gegen den Kopf. Danach holt Reinhard dann eine Decke und legt sie über die Leiche seiner Frau. Dann nimmt er die Leiche seiner Tochter, tragt sie in so einen Schrankraum bzw. Ankleidezimmer, richtet ihr dort so eine Art Bett her, legt sie dann darauf mit ihrem Lieblingsstofftier, mit ihrem Lieblingsteddy und bedeckt sie dann mit einem Leintuch. Und wie er dann später im Verhör sagt, also hier mit Spoiler, er wird geschnappt, sagt er, und ich zitiere, ich wollte meine Tochter und meine Frau symbolisch begraben, bevor ich meine nächsten Schritte setzen würde. Reinhard wäscht sich dann nach diesen 2 Morden und auch seine Axt, also er geht duschen, er zieht sich um, packt dann mehrere Socken, T-Shirts und einen Anzug in einen Rucksack, genauso wie die Axt und auch noch ein paar scharfe Küchenmesser. Kurz nach 10 Uhr am Vormittag setzt er sich dann in ein Leihauto und fährt dann Richtung Oberösterreich, nämlich nach Ansfelden, dort, wo seine Eltern leben.
Oh, warte mal, ich glaube, ich kenne den Fall.
Kennst du ihn?
Also so, ich habe den, glaube ich, in den Nachrichten irgendwann mal gehört oder so. Weil das mit Ansfelden, da hat es gerade voll bei mir geklingelt.
Ja, okay.
Ja, aber ich weiß nichts darüber. Fall.
Ja. Okay, ja. Auf jeden Fall ist es dann halt so circa 12 Uhr, als er dort ankommt. Er geht in das Haus über den Hintereingang, also er betritt das Haus über den Hintereingang. Und das ist auch das Haus, in dem er selber aufgewachsen ist. Und hinter seinem Rücken hat er halt die Axt. Seine Mutter sieht ihn und freut sich halt extrem über seinen Besuch und will ihn halt mal begrüßen. Er allerdings zögert hier wieder keine Sekunde, attackiert sie und schlägt sie insgesamt mit 15 Axthieben nieder. Nach diesem dritten Mord geht er dann in den ersten Stock rauf ins Wohnzimmer. Dort ist sein 72-jähriger Vater und er findet ihn schlafend.
Wow.
Ja, und er findet ihn schlafend vor, also er hat ihn im Schlaf umgebracht.
Okay, aber das ist wahrscheinlich für den Vater besser.
Wahrscheinlich eher. Mit insgesamt 17 Schlägen hat er dann seinen Vater umgebracht. Danach holt er dann wieder, wie halt bei den ersten 2 Morden, Decken bzw. Leintücher und begräbt sie halt dann für sich symbolisch, indem er seine Mutter und den Vater damit bedeckt. Er geht wieder duschen, nimmt seine Axt gleich mit Und er zieht sich um, geht dann wieder ins Erdgeschoss runter und schreibt dann einen Brief, in dem steht: Es tut mir alles so leid, aber es war die beste Lösung für euch. Der Brief hat er dann unten liegen lassen im Wohnzimmer, im Erdgeschoss meine ich. Mhm. Und wenn man denkt, es ist jetzt vorbei, habt ihr euch getäuscht, weil er fährt nach diesen weiteren zwei Morden, fährt er weiter zu seinem verwitweten Schwiegervater, dem 80-jährigen Heinrich R. Er bringt ihn genauso wie seinen Vater mit insgesamt 17 Axthieben um und auch über seine Leiche legt eine Decke und daneben einen Brief, in dem steht: Du musst verstehen, ...
Dramatisch.
Extrem dramatisch. So, er geht wieder duschen, reinigt seine Axt.
Der muss doch schon die schrumpelige Haut haben, Mann.
Wahrscheinlich. Zieht sich dann seinen Anzug an und die Lederschuhe, die er mitgenommen hat, plus ein Hemd und eine Krawatte von seinem Schwiegervater. Wir haben jetzt mittlerweile Abend, so gegen 20 Uhr, und in Oberösterreich besucht er dann ein Nobel-Bordell. Nachdem er sich dann dort ein Freudenmädchen ausgesucht hat, ging sie dann mit ihm in den ersten Stock und auf seinen Wunsch hin in der Separé mit der Nummer 6. Und nachdem das dann alles war, bezahlt er die Rechnung und macht sich halt auf den Weg nach Wien, wo er dann noch eine Straßenprostituierte aufgesucht hat.
Das war 2008, da gab es doch
ja,
sowas.
Ja, voll, ja. Ja, richtig. Oh. Ja.
Also und mit sowas meine ich nicht Prostituierte, sondern Straßenstrich. Also nicht, dass man sagt, hör, du sagst sowas. Also du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Bei ihr und auch bei dem Nobelbordell, wo er vorhin war, wollte er vor allem geküsst und gestreichelt werden. Also ich wollte das noch irgendwie reinhauen, weil, keine Ahnung, also so normaler Sex und dann geküsst und gestreichelt werden. Ich dachte, das haue ich irgendwie rein, weil, ja.
Der sollte von niemandem geküsst und gestreichelt werden.
Das sehe ich genauso. Am 14. Mai, also einen Tag, nachdem er dann seine Familie umgebracht hat, geht er um 3:30 in der Früh in ein Polizeiwachzimmer im 13. Bezirk und sagt: Ich weiß nicht, ob schon etwas darüber bekannt ist, aber ich habe in den vergangenen 20 Stunden 5 Morde begangen. So, daraufhin wird er halt dann klarerweise festgenommen.
Warum?
Danke, lieber Herr S., danke für die Info, Sie können wieder nach Hause fahren. Nein, auf jeden Fall wird er halt festgenommen und er wird verhört und darin wird er nach einem Motiv für seine Tat gefragt. Ich lese das jetzt vor, was er gesagt hat, es ist ein bisschen länger, aber es geht mir nicht an. Also er antwortet dann mit: Ich habe an der Börse viel Spekulationen gemacht, mit eigenem Geld und mit dem von Bekannten und Kollegen. Meine Tochter und meine Frau hätten bei Auffliegen meines Versagens fürchterliche Schmach erfahren. Davor wollte ich sie bewahren. Ihr Tod war also eine Erlösung für sie. Genauso wie für meine Eltern und meinen Schwiegervater. Denn sie alle drei wären niemals dazu fähig gewesen, den Verlust von Natalie und Barbara zu verkraften. Und dann sagt er noch aus, dass er froh darüber ist, seine Kernfamilie von dem Leid, das auf sie zugekommen wäre, wenn das rausgekommen wäre, ist er froh, dass er sie davon befreit hat. Mit den Morden.
Schön, dass er diese Entscheidung trifft und nicht die Menschen selbst diese Entscheidung treffen lassen kann.
Richtig.
Wow.
Das hat der Richter nämlich dann auch später im Prozess gesagt, dass er Gott gespielt hat. Und er erzählt dann auch noch von seinem ursprünglichen Plan, weil sein ursprünglicher Plan war eigentlich der, sich nach der Tat umzubringen. Und ich habe das dann irgendwie verbunden mit dem Separé Nummer 6, weißt du, wie ich meine? So 6 Morde, Separé 6, und er wollte unbedingt daran, das ist nur so ein kleiner Gedanke, den ich hatte, aber vielleicht hat er es deswegen
gemacht.
Kann ich
sein.
Ich weiß nicht, vielleicht, ja. Weil, wie ich ja vorhin erwähnt habe, hat er ja auch die ganzen Küchenmesser eingesteckt. Und die hat er aber für seine Morde ja nicht verwendet. Die Messer hat er nämlich dafür genommen, dass er sie in seinen Rucksack legt. Und zwar so, dass die Spitzen halt auf seinen Körper schauen. Weil er hat den Rucksack dann vorne auf seinen Oberkörper geschnallt. Und er wollte dann auf der Autobahn gegen einen Pfeiler fahren.
Hä, geht's noch umständlicher?
Ja, gestört.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass der einfach dann nur Schiss hatte.
Ja, hat er eh, weil er dann nämlich nach eigenen Aussagen hat er gesagt, dass es nicht geschafft hat, auch wegen dem Überlebensinstinkt, und er hat es eben auch nicht geschafft, obwohl er sich seit seiner Jugend nach dem Tod gesehnt hat.
Also ich irgendwie das so war schlimm, so, dass, ja. Sorry, dass ich ihn dann unterbreche, aber
da haut deine Gedanken raus.
Ich finde das so schlimm, dass er entscheiden kann, andere umzubringen, aber bei sich schafft er es nicht.
Ja.
Mhm. Das ist einfach nur so, oh, ich finde das so grindig, einfach nur den Typen. Weil
ja, ist er eh. Auf jeden Fall hat er dann auch ausgesagt, er hat sich eben nach dem Tod gesehen, weil er ein Nihilist ist.
Was ist ein Nihilist?
Das war mir auch nicht klar. Ich habe das Wort zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben
gehört. Ich glaube, ich habe das schon mal gehört, aber...
Echt? Okay. Also Nihilismus ist die Überzeugung, dass alles Seiende sinnlos ist und dass die Menschen, die dem Ganzen folgen, nach diesem Leben sämtliche Ziele und Werte ablegen. Also eigentlich so den Gedanken haben, da kommt die Echte noch später zu seiner Tochter, dass... Warum sollte man selber entscheiden, ein Kind in die Welt zu setzen und dem damit eigentlich dann aufzubürden, dass er auf dieser Welt leben muss?
Ja, ich glaube, wir haben das mal im Philo-Unterricht besprochen.
So, aber was ist genau seine Geschichte und wer genau ist der Reinhard eigentlich? Der Reinhard ist eben in Ansfelden aufgewachsen mit 2 älteren Geschwistern, einem Bruder und einer Schwester. Sein Vater war Postbeamter und im Winter hat er noch nebenbei Christbäume verkauft. Und die Mutter hatte ein kleines Lebensmittelgeschäft. Er selber, der Reinhard, hat eigentlich nie wirklich für Probleme gesorgt. Er war ein eher stilleres Kind, introvertiert und sehr intelligent. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich diese Aussage von einem Klassenkameraden, das war ein ehemaliger Klassenkamerade, nicht so ganz kapiere und irgendwie so dumm finde, weil es wurden halt eben auch die Leute befragt und der sagte eine Klassenkamerad nur, er begriff den Lernstoff in der Schule schnell und war gleichzeitig ein Streber, aber kein unangenehmer, denn er ließ von sich abschreiben.
Ja, kennst du nicht die Leute, die so Urstreber sind und dann lassen sie sich aber nicht abschreiben mit dir? Bei sich abschreiben.
Ja, aber ich finde so, er begriff den Lernstoff in der Schule schnell und war gleichzeitig ein Streber. Ich finde, das ist so, weißt du, wie ich meine, das, oder verstehe ich da was falsch?
Ich weiß nicht, er hat wahrscheinlich generell leicht gelernt, aber hat nochmal viel Arbeit reingesteckt, um noch besser zu sein. So nehme ich das jetzt auf.
Ich weiß nicht, verwirrend auf jeden Fall.
Ja, also ich würde es auch jetzt nicht so sagen.
Ja, ich definitiv auch nicht, weil das ist irgendwie komisch. Naja, wurscht. Auf jeden Fall ist er halt dann nach seiner Matura dann nach Wien gezogen und hat dort Publizistik, Politikwissenschaft und Jus studiert. Die hat er alle mit Auszeichnung abgelegt.
Wow.
Einen Job hat er dann auch relativ schnell gefunden, und zwar im Parlament. Bis zu seiner Tat war er dort auch freiberuflich für mehrere Abgeordnete tätig. An seinem Arbeitsplatz hat er eigentlich eher als zuverlässig gegolten, als genau und auch als penibel. Über sein Privatleben hat er nicht wirklich viel gesprochen, was ich eh auch schon mal davor in meiner Episode gesagt habe, was vollkommen okay ist.
Ja.
Das Einzige, was man halt über ihn wusste, war, dass er nicht gern auf Partys ging, er hatte wenige Freunde und seine Freizeit hat er am liebsten entweder daheim verbracht oder er ging spazieren, und egal ob daheim oder eben bei dem Spaziergang, er hatte immer ein Buch dabei.
Und das ist schön.
Ja, voll. Ich fühle das irgendwie. Er hat gern Bücher von verschiedenen Autoren gelesen und langsam hat das dann so angefangen, dass er sich dort mehr zu Hause gefühlt hat als in der Realität. Mitte der 1990er Jahre hat er dann eine Beziehung gehabt, mit der Barbara. Sie hat als Betriebswirtin im Finanzministerium gearbeitet. Seine Kollegen, die waren eigentlich dann eher so ein bisschen verwundert, wie das genau zustande gekommen ist, eben weil er eigentlich mehr zurückgezogen war. Und die Barbara war echt das Gegenteil von ihm, die war extrem kontaktfreudig und tough, wie sie noch beschrieben wurde. Und da denke ich mir so, erstens, Gegensätze ziehen sich an und zweitens, leben und leben lassen. Ich finde, das ist so viel Gossip da gerade, so dieses, ja, und wie kann der die bekommen?
Natürlich,
und wie
kann das passieren? Gossip, ich meine, das gehört dazu.
Ja,
ganz ehrlich, machen wir ja auch alle.
Ja,
aber trotzdem. Aber ja, ganz kurz ein bisschen nebenbei, findest du wirklich, Gegensätze ziehen sich an?
Naja,
ich muss sagen, so älter ich werde,
schon.
Ich weiß nicht, so älter ich werde, desto mehr finde ich diese Aussage überhaupt nicht korrekt.
Naja, ich meine, meiner und ich sind jetzt auch nicht unbedingt so gleich.
Ja, aber auch von den Eigenschaften seid ihr nicht gleich?
Absolut nicht. Absolut nicht. Also finde ich zumindest, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber ich sehe jetzt, also er ist eher mehr der Realist und ich bin so... halt nicht realistisch. Ich bin dann oft so, ja, okay, das geht eh schon. Und dann später komme ich dann eigentlich eh auch dann drauf, so, okay, das wäre so und so nicht gegangen. Aber er ist halt sofort realistisch denken und ich nicht.
Okay, ich weiß nicht, ich finde die Aussage irgendwie, ich mag sie immer weniger, weil ich finde, sie stimmt irgendwie nicht.
Ja, ich meine, vielleicht stimmt sie anders.
Aber natürlich Ausnahmen Personen, bestimmen die Regeln und so, ja.
Ja, voll. Auf jeden Fall haben sie halt dann bald darauf geheiratet und 2001 kam dann ihre Tochter Natalie zur Welt. Sie haben dann auch noch eine super Wohnung bezogen, eben die im 13., die war 100 Quadratmeter groß, war eine Eigentumswohnung. Beide haben die Natalie abgöttisch geliebt, sie machten gerne Ausflüge in der Natur. Beide haben sie gesundes Essen gemocht und sie gingen gerne ins Theater. Während die Barbara dann wieder zur Arbeit ging, um halt da ein bisschen aufzusteigen, hat sich der Reinhard um die Natalie gekümmert, er hat die Einkäufe erledigt und er ging dann so einer Halbtagsbeschäftigung nach. Was aber alles gern gemacht hat, also das war jetzt nicht irgendwie so, oh Gott, ich muss daheim hocken mit dem Kind, sondern das alles wirklich sehr gerne gemacht, also es war eigentlich, es wirkte alles perfekt. Allerdings kam dann der Zeitpunkt, an dem er beschlossen hat, sich zusätzlich ein bisschen, so nebenbei ein bisschen Geld zu verdienen, nämlich als Anlageberater. Und die Kunden waren vorher nicht wirklich da, auch weil er nicht wirklich kontaktfreudig war, also hatte Probleme dabei, Kontakte zu knüpfen. So eine Frau war da aber halt ein bisschen anders, also wie ich vorhin gesagt habe, sie hat ihn dann ein bisschen unter die Arme gegriffen und hat dann Verwandten und Freunden davon erzählt und sein Kundenstamm ist somit dann immer halt weiter und weiter gewachsen und dann konnte er dann halt auch dann Geld von anderen und auch sein eigenes bei Terminbörsen anlegen und machte dann auch Gewinne. Leider hat das aber nicht so lange angehalten. Also es war dann im Jahr 2007. Und er hat es aber niemandem gesagt. Er hat alles für sich behalten. Er hat es weder seiner Frau gesagt, noch den Leuten, deren Geld er angelegt hat. Und stattdessen hat er lieber versucht, das selbst irgendwie wieder gerade zu biegen. Das ist nicht so gut verlaufen. Und am Ende war sein Geldstand insgesamt minus 350.000 Euro. Ja, and that's a lot.
Jetzt laut, jetzt reit.
Ja, und irgendwann durch das Ganze, dieses immer weiter in dieses Loch sinkende, kamen halt dann die Mordpläne hoch. Und da zitiere ich auch, er hat nämlich gesagt, eben als ich mir sicher war, dass es für mich und für meine Familie nichts mehr zu gewinnen, sondern nur noch zu verlieren geben würde und wir alle deshalb niemals mehr eine Chance auf Glück gehabt hätten.
Na, wenn du das sagst, Reinhard.
Ja, wirklich. Er hat in seinem Prozess ausgesagt, dass er die Tat eigentlich schon früher machen wollte, nämlich halt einen Tag davor, am 12. Mai. Da hatten sie so ein wunderschönes Abschlusswochenende, wie er berichtet hat. Es war nämlich so, dass am Sonntag, der 11. Mai, das war der Muttertag, da hat sich halt dann der Reinhard einen Tag davor, am Samstag, mit seiner Tochter zusammengesetzt, um ein Bild für die Barbara zu malen. Das war auch der Samstag, wo er sich die Hacke gekauft hat. Er selbst hatte halt einen Blumenstrauß gekauft und ihr dann am Sonntag halt so ein leckeres Frühstück zubereitet. Um die Mittagszeit sind die drei dann nach Niederösterreich gefahren und sind dann ein bisschen spazieren gegangen und dann waren sie halt noch in einem Café eine Torte essen. Und am Tag drauf dann, das war der 12. Mai, das war der Pfingstmontag, das war Feiertag, die Barbara musste nicht zur Arbeit gehen und die Natalie nicht zur Schule. Und somit haben sie dann den Tag damit verbracht, auch wieder spazieren zu gehen, halt bei sich im Bezirk im 13. Und nach dem Abendessen hätte dann eigentlich alles vonstatten gehen sollen. Er hat sich aber dann vor den Fernseher gesetzt und hat mal darauf gewartet, bis die Barbara und die Natalie einschlafen. Während er halt wartet, dass sie einschlafen, zappt er halt die ganzen Sender durch und auf irgendeinem Kanal lief dann die Verfilmung von Arthur Schnitzlers Traumnovelle und zwar Eyes Wide Shut und Reinhard war ein großer Fan der Bücher Schnitzlers und bei der Handlung bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher, weil ich habe mir die Handlung durchgelesen im Internet und ich hatte die Handlung halt von dem Magazin, wo ich den Fall raus habe. Es ist ein bisschen unterschiedlich, aber was er aus dem Ganzen rausgenommen hat, war, dass er diese Geschichte dann auf sein Leben interpretiert hat und er hat dann auf ein neues Dasein irgendwie gehofft und es hat ihm dann, so wie er dann ausgesagt hat, halt dann die Energie gefehlt, sein Vorhaben in die Realität umzusetzen, weil er dann nur damit befasst sein wollte, in seine Gedanken und in seinen Kopf diese Traumnovelle neu zu interpretieren auf sein eigenes Leben. hat nicht lange angehalten anscheinend. Er hat dann noch in seinen Verhandlungen erzählt, dass er eigentlich zu niemandem eine enge Beziehung eingehen wollte. Hat auch nicht so gut funktioniert, wie man sieht, weil in seinem Leben als Nihilist passt so eine enge Beziehung nicht ganz rein. Aber schlussendlich, wie wir wissen, ist es dann trotzdem passiert. Das war auch eben das, was ich vorhin gesagt habe. Er war bis zum Schluss davon überzeugt, dass es unverantwortlich ist, sich fortzupflanzen und damit jemanden zu zwingen, auf dieser Welt zu leben. Und dass er aber, dass ihm bewusst ist, dass er diesen Fehler unter Anführungszeichen gemacht hat und er sich dann halt trotzdem zur Pflicht genommen hat, seiner Tochter ein schönes Leben zu ermöglichen. Und irgendwann war aber halt dieses Gefühl weg und da sind diese Gedanken hochgekommen und also eben die Morde zu begehen. Der Richter hat ihm dann daraufhin dann vorgeworfen, dass er eigentlich Gott gespielt hat und dass er 5 Menschen umgebracht hat und ihnen damit selber die Entscheidung genommen hat, über sein oder nicht sein zu entscheiden und dass er selber zu feig war für einen Freitod. Und daraufhin hat er geantwortet, dass auch er mit Barbara und Natalie gestorben ist.
Ja, gib bitte.
Ja, eh.
Sorry, aber das ist, wie blöd kann man sein?
Absolut, absolut. Der Richter hat ihn dann gefragt, wie er diese Besuche im Bordell und also den Besuch im Bordell und dann auch die, weil er auch die den Straßenstricher dann auch noch aufgesucht hat, wie er das begründen kann, dass er das direkt nach seiner Tat gemacht hat. Und er hat dann damit geantwortet, dass er das so als eine Art Henkersmahlzeit angesehen hat, weil er sich ja eigentlich danach wirklich umbringen wollte, aber sein Überlebensantrieb, sein Überlebensinstinkt halt dann zu hoch war. Und
okay.
Ja, es wurde dann klarerweise auch ein psychiatrisches Gutachten von ihm angelegt, von der Gerichtspsychiaterin.
Was?
Ja, Psychiater, was? Ich kann das überhaupt gar nicht aussprechen.
Eine Psychiaterin?
Ja, genau. Wurscht. Auf jeden Fall heißt die Dame halt Sigrun Rosmanit. Und in dem hat sie festgehalten, dass Reinhard an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet. Dass er eben in der Idee verfangen ist, dass sein Dasein auf dieser Erde keinen Sinn macht, aber er voll zurechnungsfähig ist. Bei seinem Prozess hat er dann, also da bekommst du ein Schlusswort und er hat das dann dafür benutzt, dass er dieses Gutachten eher auseinandernimmt, als sich halt irgendwie nochmal entweder zu verteidigen oder Schuld hat er ja eigentlich schon eingestanden, oder sich irgendwie schuldig fühlt oder also halt schuldig zu seiner Familie, dass ihm das alles leid tut. Da hat er eher das ganze Gutachten auseinandergenommen. Die ganzen Details waren ihm extrem wichtig, dass die richtig drinnen stehen. Wie zum Beispiel, es wurde geschrieben, dass die Tochter von den Schreien der Mutter aufgeweckt wurde. Laut ihm war es aber so, dass sie Natalie schon munter war und es nur ein Schrei von Barbara gab.
Aber da merkt man dieses Narzisstische, finde ich, extrem.
Extrem, wirklich, ja. Und es wurde auch geschrieben, dass er von Zimmer zu Zimmer geeilt ist, weil seine Opfer geröchelt haben. Und das hat aber ausgebessert damit, dass er nicht geeilt ist, sondern gegangen. Und erst als er in den Raum gegangen ist, hat er halt dann das Röcheln gehört.
Ich meine, ist ja alles schlimm und so, aber warum ist das jetzt so wichtig, dass er das so klarstellen möchte? So als wäre das irgendwie, ja, keine Ahnung, als wäre das irgendwie so eine Biografie von ihm und alle müssen das Wahre, die ganze Wahrheit erfahren, jedes Detail.
Ja, vor allem, das waren so viele Seiten. Es waren so viele Seiten, er ist alles durchgegangen, das ganze Schlusswort durch. Ist gestört. Als er halt dann fertig war, alles zu bemängeln und auszubessern, hat ihn dann der Richter, das war der Wilhelm Mende, hat ihn dann darauf hingewiesen, dass das Schlusswort eigentlich eben dazu dient, sich noch einmal zu den Taten zu äußern, beziehungsweise dazu äußern, ob es ihm leid tun würde, was er da getan hat. Und dazu hat er dann aber nichts mehr gesagt. Das Einzige, was er noch gemacht hat, war auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren, weil sein Verteidiger, der Ernst Schillhammer, Zweifel an dem Gutachten angemerkt hat, dass der Reinhard zwar eine narzisstische Störung hat, aber keine Unzurechnungsfähigkeit attestiert hat.
Aha.
Ja. Der Bruder von Barbara, der war auch anwesend bei dem Prozess. Und auf seinen Wunsch hin wurde etwas vorgelesen, was die Natalie kurz bevor sie dann von Reinhard erschlagen wurde, geschrieben hat. Nämlich, ich habe meine Mama so lieb, weil sie die Beste ist. Ich habe meinen Papa so lieb, weil er so lieb ist. anscheinend nicht.
Naja, ich glaube schon,
das
eine...
Das ist das eine, sagt nicht über das andere aus, aber halt, ja.
Ich kann mir schon, also es gibt ja uroft so Fälle, wo das urnette Eltern waren oder auch so im Freundeskreis voll lieb und dann machen sie sowas.
Mhm.
Aber wenigstens, ich meine, es ist richtig schlimm und ich finde es einfach arg, wie ein Mensch sowas tun kann, aber wenigstens hatte das Kind anscheinend bis zum Zeitpunkt des Todes ein schönes Leben. Also keine grässliche Kindheit oder so, oder dass sie irgendwie misshandelt, geschlagen worden ist und dass der anscheinend schon von Anfang an so ein gestörter Mensch war. Verdient hätte sie natürlich ein langes Leben.
Absolut, ja.
Aber ja.
Ja, und offensichtlich hat er sich ja auch wirklich bis dahin ihr Mühe gegeben, seiner Tochter ein schönes Leben zu ermöglichen. Also das war ja offensichtlich so. Ich meine, es ist dann leider trotzdem zu denen gekommen, aber ja. Verurteilt wurde er dann von den Geschworenen zu lebenslanger Haft und inhaftiert wurde er dann in der Justizanstalt Garsten. Dort hat er sich relativ wohl gefühlt. Er hat dort in einer Werkstätte als Kabelbinder gearbeitet und auch ehrenamtlich in der Bibliothek gearbeitet, wo er so Bücher gelesen hat und mit Gefängnisseelsorgern über Religionstheorien diskutiert hat. Es kam dann dazu, dass im Dezember 2020 der Reinhard sich einen Plastiksackerl über den Kopf gezogen hat, es um den Hals verknotet hat und somit ist er dann langsam in seiner Zelle in der Justizanstalt erstickt.
Warum hat er das erst so spät gemacht?
Da wird ein bisschen spekuliert, weil er hat halt keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Die Wachbeamten, die Seelsorger und die Mitinsassen haben dann berichtet, dass er irgendwie in letzter Zeit oft über seine Angst gesprochen hat, in eine Zelle nach Krems oder halt nach Karlau verlegt zu werden. Und die Angst hatte er deshalb, weil ein Teil des Gefängnisses dort ist zu einer Abteilung für geistigabnorme Rechtsbrecher umgebaut worden. Beziehungsweise wird gerade umgebaut. Ich weiß nicht, in welchem Prozess die jetzt gerade sind, wie weit die schon sind. Und es wird halt dann für einige Insassen eine Übersiedlung ansteht, beziehungsweise das halt jetzt so oder so schon durchgeführt wurde mittlerweile. Und weil er das nicht verkraften konnte, weil er sich dort eben so wohl gefühlt hat und von dort nicht weg wollte, hat er sich halt vermutlich umgebracht. Aber wer weiß, es war halt nur eine Spekulation. Es kann auch eine andere Begründung haben. Vielleicht war es, dass er Angst hatte, wenn er dann freigelassen wird, nicht mehr irgendwie wieder klar zu kommen oder vielleicht war es wirklich die Angst. Wie gesagt, man weiß es leider nicht.
Interessant.
Aber das war halt immer eine Vermutung, weil er so oft angesprochen hat.
Ja. Interessant, weil wenn es das sein sollte, dann ist die Angst, versetzt oder verlegt zu werden, anscheinend so viel stärker als das Kind und Frau, keine Ahnung was, leiden würden aufgrund von diesen Geldgeschichten, dass er sich sogar deswegen umgebracht hätte, aber wegen dem anderen nicht, was ich ein bisschen bedenklich finde. Aber
ja, voll, ja.
Interessant, interessant.
Voll. Auf jeden Fall wurde halt dann seine Leiche verbrannt und seine Urne wurde in einem Gefängnisgrab bestattet. Es wurde dann auch eine Abschiedsrede von einem Pfarrer der Anstalt gehalten und viele Mithäftlinge waren da halt anwesend und haben auch sehr um ihn getrauert, also hat es dann schlussendlich doch geschafft, Freunde für sich zu gewinnen und irgendwie empathievoll zu wirken. Und ja, es gab dann auch noch ein Interview mit seinem Bruder, wo er gefragt wurde, ob er halt um seinen Bruder trauert, weil der hat ihm halt seine Eltern weggenommen. Mhm. Sein Bruder ist nicht mehr da, seine Nichte ist nicht mehr da, seine Eltern sind nicht mehr da, die Schwägerin, einfach, er hat ihm alles genommen. Und er hat selber ausgesagt, dass er nicht über den Tod von seinem Bruder trauert, weil es eigentlich für ihn so eine Art Abschluss ist, weil er jetzt nicht mehr daran denken muss. Aber er war ihn zum Beispiel auch oft in seiner Haft besuchen und er hat versucht, mit ihm über das Ganze zu reden. Extrem.
Ich weiß nicht, ob ich das könnte, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich liebe meine Schwester, aber ich kann mir nicht vorstellen, egal wer das ist, mit so einem Menschen dann noch irgendwas zu tun zu haben.
Ich meine, ich kann es mir auch nicht vorstellen, vor allem wenn er meine eigene Familie umbringt.
Mhm. Und ich hoffe, ich komme nie in die Situation. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass ich in der Situation
dann noch irgendwas... Ich komme in die Situation?
Komme nicht in diese Situation. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffen würde. Oder was heißt schaffen würde? Ich hätte einfach null Interesse daran.
Ja, ich glaube, ich könnte dem Menschen auch reichweite gegenübertreten.
ich würde den Sinn dahinter nicht sehen. Also ich,
ja.
Das wäre für mich Zeitverschwendung.
Mhm.
Glaube ich halt. Ich meine, keine Ahnung, du kannst nie wissen, wie du, was du machst, bis du halt in der Situation bist, aber ich, man kann sich ja doch selbst irgendwie ein bisschen einschätzen, glaube ich.
Ja, eh richtig. Also, boah, nein, ich könnte das auch nicht machen. Ganz, ganz schlimm. Ja, das war der Fall.
Sehr spannend. Also, ich finde es arg. Keine Ahnung, was ich sagen soll.
Ja, ich auch nicht mehr. Mein Kopf ist
mittlerweile leer. Bin ich einfach nur jedes Mal am Ende noch immer wieder so geschockt, was es da nicht doch noch alles gibt.
Ja, absolut.
Also.
Das ist richtig.
Aber ja, danke nochmal. Und ich würde sagen, ihr findet Fotos zu dem Fall auf unserem Instagram-Account.
Austrian True Crime Duo.
Ihr könnt uns liebend gerne eine E-Mail schreiben.
An austriantruecrimeduo@gmail.com.
Oder ihr schreibt uns einfach wie jeder andere normale Mensch in der DM auf Instagram. Da sind wir am aktivsten, da schreiben wir zurück, da liken wir, da reagieren wir drauf. Das lesen wir alles und freuen uns natürlich immer über eure Nachrichten. Und wünschen euch einen schönen letzten Advent, würde ich sagen.
Oh, ja, bald ist Weihnachten. Ich freue mich so.
Also wir nehmen gerade am Donnerstag auf, also morgen in 2 Wochen ist Weihnachten.
Ich bin richtig hyped.
Nein, ach so, dann ist diese Woche der 3. Advent.
Oh, ja, diese Woche ist der
3. Advent. Dann nächste, schönen vorletzten Advent. Ich war schon ein bisschen weiter in der Zukunft. Ja, also schönen vorletzten Advent, Kinder. Yes. Und schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wie jede, wann ihr das auch immer hört.
Genau, genießt die Vorweihnachtszeit, packt ein paar Kekse und habt euch alle lieb.
Genau.
Okay, tschüssi.
Okay, tschüss.